im Namen aller Anwesenden in unserer Schulstätte willkommen zu heißen, der uns mit dem Thema Die Mystik im Alltag, Anregungen von Karl Rahner, Madeleine Delbrel und Mutter Maria Therese bereichern wird. Seit einem Jahr lehrt Herr Professor an der Kölner Hochschule für katholische Theologie und unter seiner Begleitung schreibe ich auch über die Mystik von Mutter Maria Therese. Ich fand es auch sehr schön, dass Herr Professor den ersten Generalsuppleer der Kommunion in Christo kurz vor seinem Tod hier im Unterhaus der Kommunion in Christo noch treffen konnte. Persönlich empfinde ich diese Begegnung als eine Führung Gottes. Lieber Herr Professor, wir sind sehr froh und dankbar, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, heute Abend einen Impuls zu geben. Wir sind sehr gespannt zu hören, was Sie uns zu sagen haben. Ich habe meine Einführung ganz kurz gehalten. Bitte machen Sie keine Sorge. Sie bekommen genug Möglichkeit, am Abend des Vortrags alle möglichen Fragen zu stellen. Der Professor übernachtet heute hier. Lieber Herr Professor Schlegel, ich lade Sie nun ein, mit dem Impuls zu beginnen.
Pater Leonzio ist zwar nicht der Heilige Vater, aber er kommt gerade aus Rom.
Jason teilt gerade noch die Stichpunkte aus.
Ach, die habe ich vergessen.
Ich hoffe, sie reichen.
Nein.
Für alle.
Ich habe sie noch im Büro.
Gell?
Ja.
Ich habe sie mich noch nachschub. 30 werden jetzt ausgeteilt. Der Nachschub kommt von Schwester Lucia. Einfach dazu dienen, dass Sie ein paar Namen oder Begriffe oder auch Gedanken, die mir wichtig sind, mit nach Hause nehmen können. Wichtiger ist natürlich, was man dafür mitnimmt, aber manchmal hilft es ein Blatt auch, um sich wieder zu erinnern. Liebe Communio in Christo, so darf ich Sie ansprechen, liebe Freunde, ich danke recht herzlich, dass ich heute Abend hier sein kann. Sie haben schon ein bisschen gehört, irgendwie sind da so Fügungen im Spiel. Dadurch, dass Pater Jason als Doktorand zu mir gekommen ist, habe ich dann erfahren, dass es diesen Ort gibt und dass es Sie gibt. Und ich war einmal hier und bin jetzt heute wiedergekommen. Und es ist einfach schön für mich auch, hier wieder Christen zu erleben, die auf dem Weg sind. Als Sie den Titel meines Impulsvertrags gehört oder gelesen haben, da denke ich, sind ganz unterschiedliche Vorstellungen wach geworden. Mystik des Alltags, weil wir in der Regel mit dem Wort Mystik außergewöhnliche Ereignisse verbinden, also dass Menschen die Stimme Gottes hören oder eine Vision haben. Von manchen Heiligen wird berichtet, dass sie sich über den Boden schwebend erhoben haben oder wie Pater Pio an zwei Orten gleichzeitig aufgetreten sind, bis hin zu den Stigmata, die manche Heilige getragen haben, sichtbar oder verborgen und vieles andere mehr. Doch wenn man die echten Mystiker fragt oder sich mit ihnen beschäftigt, dann merkt man schnell, dass sie selber, die ja solche Erfahrungen gemacht haben, wenig Wert darauf gelegt haben, sie oft verborgen oder verschwiegen haben. Viel wichtiger war für sie, dass sie den Weg mit Gott im Alltag des Glaubens gehen konnten. Mit Mystik meine auch ich heute Abend einfach, das, wo der Glaube für uns zur Erfahrung geworden ist. Diese Gotteserfahrung kann unmittelbar sein. Wir wissen immer wieder von solchen Bekehrungserlebnissen. Zum Beispiel André Fransart hat ein Buch geschrieben, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Er ist in Frankreich aufgewachsen ohne Glauben. Er hat immer nur von fern als Kind die Kirchenglocken gehört. Aber eines Tages ist er als junger Mann in eine Kirche reingegangen, wo gerade die Heilige Messe gefeiert wurde. Und die Gegenwart Christi, die hat ihn ins Herz getroffen. Und fortan hat er in ihn geglaubt und sich dann auch taufen lassen. Aber meistens ist diese Erfahrung Gottes viel bescheidener, viel einfacher in unserem Alltag verborgen. Und das entspricht eigentlich auch der ursprünglichen Bedeutung des Wortes mystisch. Die ersten Jahrhunderte, wenn die Christen eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht haben, haben sie sie mystisch genannt. Das Wort Mystikos heißt ja mit geschlossenen Augen wahrnehmen oder im Inneren wahrnehmen. Aber wenn sie das dann beschreiben, dann ist es meistens beim Lesen der Heiligen Schrift oder bei der Feier der Eucharistie. Auch in der Gemeinschaft mit anderen Glaubenden, wo der Heilige Geist plötzlich spürbar wurde. Und auch im Dienst am Nächsten, wenn man im Gesicht des leidenden anderen plötzlich eine Spur Christi entdeckt. Das ist mystisch für die ersten Theologen in den ersten Jahrhunderten. Also überall dort, wo im Alltag des Glaubens plötzlich die Gegenwart Gottes aufleuchtet. Meistens überraschend, sodass man nicht darauf vorbereitet ist und ehe man sich's versieht, ist diese Erfahrung schon wieder vorbei. So wie bei den Emmaus-Jüngern, die da irgendwie spüren, da ist ein Besonderer mit ihnen unterwegs und er teilt mit ihnen das Brot. Und als ihnen die Augen aufgehen und sie erkennen, dass das ja Jesus ist, sahen sie ihn nicht mehr. Ja, also dieser Moment, wo Gottes Gegenwart aufleuchtet, ist auch wieder schnell vorbei. Und weil ja Pfarrer Jason bewusst heute sonst nichts zu mir gesagt hat, außer dass ich in Köln unterrichte, dachte ich, ich führe ein bisschen in dieses Thema ein, indem ich Gottes Erfahrungen, die mich begleitet haben, Ihnen kurz vorstelle, auch aus dem Hintergrund, dass vielleicht der ein oder andere von Ihnen sagt, ja, solche Erfahrungen kenne ich auch. In meiner Kindheit und Jugend, würde ich rückblickend sagen, habe ich Gottes Erfahrungen vor allem im persönlichen Gebet gemacht und auch, weil ich Messdiener war, in der Liturgie. Also ich erinnere mich an den ein oder anderen Gottesdienst, wo ich ein tiefes Glücksgefühl gespürt habe, ganz tief irgendwie erfreut gewesen bin. Aus diesem Grund heraus, irgendwie angeschoben von Gott, habe ich dann Theologie studiert. Ich habe auch ganz intensive Lektüre-Erlebnisse. Also wenn ich ein Buch gelesen habe, wo ich irgendwie gespürt habe, der Autor weiß wirklich was von Gott. Der hat ihn erfahren, der spricht ganz besonders über ihn, dann hat mich das sehr erfüllt. Vor allem aber war die Weggemeinschaft mit den anderen Seminaristen für mich ganz wichtig, weil sie mich ein bisschen aus meinem Schneckenhaus herausgelockt hat, mich konfrontiert hat mit anderen Meinungen, mit anderen Persönlichkeiten und ich dann eben auch entdeckt habe, ich kann Gott nicht näher kommen, wenn ich auf Abstand bleibe zu den anderen Menschen, mit denen ich lebe. Also die Einheit von Gottes und Nächstenliebe, die ist mir da irgendwie bewusst geworden. Der Weg zu Gott führt immer nur über den anderen. Dann war ich Kaplan im Bistum Passau in Bayern und dort erinnere ich mich an manches tiefe Gespräch mit ganz einfachen Gläubigen, die auch von Gott berührt waren. Und das hat mich eigentlich bis heute begleitet. Und dann war es soweit, dass mich der Bischof freistellte, um eine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich habe mir damals, 2009, ganz gezielt die Mystik ausgesucht, weil ich irgendwie nach einem tieferen Leben gesucht habe, auch als Priester, nicht im Oberflächlichen, in dem, was man ja schon kann, stehen bleiben wollte, sondern tiefer gehen wollte. Und ich habe es gefunden, vor allem bei Johannes vom Kreuz und Therese von Lisieux. Meine Doktorarbeit habe ich aufs Blatt geschrieben, sie steht auch oben in der Bibliothek. Wenn einen das Thema also mehr interessiert, oder auch Johannes vom Kreuz und Therese von Lisieux, kann er ja mal reinschnuppern. Warum die zwei Mystiker? Glaube, so sagt ein evangelischer Theologe, ist immer Erfahrung mit Erfahrungen. Also ich baue ja als Glaubender immer auch auf den Glaubenserfahrungen anderer Menschen auf. Wie meine Eltern mir den Glauben nahebringen, wie Seelsorger oder Priester von Gott sprechen. Daran knüpfe ich an. Und so ist es auch mir gegangen mit den Texten der Mystiker, auch wenn sie schon vor einigen Jahrhunderten gelebt haben. Sie zu lesen bedeutet den Versuch zu verstehen, welche Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben und wie ich das mit meinen eigenen Erfahrungen verbinden kann. Ich habe auch gemerkt, dass jeder Mystiker ein einzigartiger Mensch ist. Also Gott zeigt sich jedem Menschen anders. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Mystiker, die wir als solche erklären, sondern das gilt für uns alle. Jedem von uns, jedem Menschen möchte sich Gott auf eine ganz persönliche Weise zur Erfahrung geben. Und damit hat sich für mich eine Tür geöffnet, die sich seitdem nicht mehr geschlossen hat. Die Mystiker sind irgendwie meine Begleiter geblieben. Ich habe immer mal wieder die eine oder andere entdeckt, Katharina von Siena zum Beispiel. Oder auch Teresa von Avila, oder wozu ich heute noch komme, Madeleine del Prel. Ich verstehe auch mein eigenes Fach, die Theologie, dadurch etwas anders. Und ich möchte auch den Studenten vermitteln, dass sie ihre Erfahrungen mit reinnehmen dürfen in das Studium, dass sich das Nachdenken über Gott und das Sprechen mit Gott verbinden lassen. Indem ich versuche, meinen Alltag mit Gott zu leben, merke ich natürlich auch, wo ich von Gott entfernt bin, wo die Sünde in mir steckt und wo mich manches immer wieder auf leisen Sohlen von Gott wegführt. Und diese Erfahrung der Dunkelheit und der Gottesferne wäre ein eigenes Thema. Aber heute Abend habe ich die Aufgabe, ganz positiv zu reden von der Mystik des Alltags. Und zwar habe ich ausgewählt Karl Rahner, Madeleine del Prel und Mutter Marie Therese. Warum diese drei? Zum einen verbindet sie in etwa dieselbe Lebenszeit, das 20. Jahrhundert. Alle drei Lebensgeschichten sind geprägt von zwei Weltkriegen, von den Aufbrüchen nach diesen Kriegen. Alle drei haben sich intensiv mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil beschäftigt, einen neuen Frühling erhofft, aber dann die Krise erlebt, die so schnell kam und die heute noch stärker geworden ist. Es sind drei unterschiedliche Annäherungen an das, was Mystik im Alltag bedeuten könnte. Und vielleicht hören Sie auch beim Zuhören, dass sich manches ähnelt oder sich vergleichen lässt. Und ich beginne mit Karl Rahner, ein Name, der wahrscheinlich einigen von Ihnen bekannt ist. Ein Jesuit, der eigentlich Philosoph werden sollte, aber dann so wie ich bei der Dogmatik gelandet ist, ein sehr einflussreicher Theologe. Ich sehe ihn aber jetzt heute Abend vor allem als einen betenden Christen. Es ist weniger bekannt, dass sich Karl Rahner schon als junger Mann sehr intensiv mit den Mystikern beschäftigt hat und dass das irgendwie eine Lebensfrage für ihn geblieben ist, wie man Gott erfahren kann. Als man ihm später einmal die Frage stellte, Pater Rahner, wie können Sie in so einer Welt, wo so viel Böses geschieht, wo so viele Kriege geführt werden, immer noch an einen guten Gott glauben? Da gab er eine ganz einfache Antwort. Ich glaube, weil ich bete. Viele Einsichten von Rahner kommen aus diesem persönlichen Gebet. Und sein ganzes Leben ist von einer untergründigen Gotteserfahrung geprägt. Er hat zum Beispiel die Rede des heiligen Ignatius an einen Jesuiten von heute geschrieben, sich sozusagen hinter seinem Ordensgründer Ignatius ein wenig versteckt und in diesem Text auch gesprochen von der Erfahrung von Gott als dem großen, namenlosen Geheimnis, das hinter unserem Leben steht. Also je älter Karl Rahner wurde, umso geheimnisvoller wurde Gott für ihn. Auch eine interessante Entwicklung. Es ist nicht immer so in der Mystik, dass man Gott immer näher kommt, automatisch, sondern manchmal entfernt man sich auch wieder von ihm, scheinbar. Und sein letzter Vortrag, als er 80 wurde, heißt Von der Erfahrung eines Theologen. Und da spricht Karl Rahner noch einmal von der Größe Gottes, dessen Erfahrung alle unsere Vorstellungen übersteigt. Vor allem möchte ich heute Abend aber auf ein kleines Büchlein hinweisen. Also wirklich wichtig. Das heißt alltägliche Dinge. Und worum geht es da? Es geht um die Arbeit, um das Gehen, das Sitzen, das Sehen, das Lachen, das Essen und auch das Schlafen. Es geht um alltägliche Dinge, die wir immer wieder tun, die zur Routine geworden sind, die uns selbstverständlich vorkommen und die doch eine tiefere Bedeutung haben. Auch hier zeigt sich Karl Rahner als ein Schüler des heiligen Ignatius, der ja immer gesagt hat, es gilt Gott in allen Dingen finden und die Dinge von innen her zu schmecken und zu verkosten. Nichts ist für ihn zu alltäglich, zu gewöhnlich, zu banal und nicht eine Erfahrung der Gnade, das heißt der liebenden Nähe Gottes werden zu können. Karl Rahner betont, es geht nicht darüber, dass wir unseren Alltag aufblasen, wie wichtig das ist, was wir tun, sondern es geht darum, dass wir ihn in Liebe annehmen können. Der Alltag, so sagt er, ist für uns alle eine Schule der Geduld und der Nüchternheit. Er entlarvt, was nicht echt oder bloß so dahergesagt ist, weil sich im Alltag nur das bewähren kann, wovon wir wirklich überzeugt sind, was uns wirklich erfüllt. Der Alltag übt uns ein in die Treue, in das, was im Verborgenen geschieht, was keiner sieht und was doch oft so wichtig ist, um im Großen und Sichtbaren den Weg zu bereiten. Ich habe selber mal so eine Erfahrung gemacht, vielleicht werden Sie lachen, aber vielleicht ist es Ihnen selber schon mal so bei was anderem vorgekommen. Als Kaplan habe ich Firmkatechese gehalten für die Firmlinge und habe am Abend vor dem Tag eben noch den Pfarrsaal vorbereitet, Tische gestellt, Material bereitgelegt und ich wollte eben, dass die Firmlinge was zeichnen mit Holzfarbstiften. Dann habe ich gesehen, die hatte vorher schon eine Gruppe wohl gebraucht, die waren alle stumpf oder abgebrochen, also eigentlich nicht verwendbar. Naja, und ich hatte ja keinen, den ich da hätte mit einspannen können, also saß ich da Freitagabend wahrscheinlich eine Stunde und habe 100 Holzfarbstifte gespitzt. Zuerst mit einem großen Widerwillen, gell, dass ich das tun muss und dass das vorher wieder jemand extra vielleicht gemacht hat und so. Ich habe aber während dieser Arbeit gemerkt, dass sich das irgendwie lockert und dass das eigentlich eine ganz wichtige Vorbereitung für mich war, um dann in der Firmkatechese sozusagen auch wirklich was weitergeben zu können. Nicht da als der große Kaplan vorn zu stehen, der recht schlau ist, sondern der, der die Stifte gespitzt hat. Das bin ich. Und das bleibe ich. Also letztlich ist das Ziel dieser Mystik des Alltags, von der Karl Rahner schreibt, dass wir uns von uns selber lösen, dass wir innerlich frei werden von dem ständigen Beschäftigtsein mit uns selber, dass wir fähig werden, uns zu verschenken und nicht immer nach Bestätigung und Lob durch andere suchen. Es einfach zu tun, weil es getan werden muss. Noch zwei Beispiele. Die kleine Therese von Lisieux, die ich sehr liebe, über sie sagt man, sie war ja der Sakristei beschäftigt im Kloster, im Garten und in der Betreuung älterer Mitschwestern. Sie tat die gewöhnlichen Dinge mit außergewöhnlicher Liebe. Wäre schön, wenn man das auch über uns sagen könnte. Wir tun die gewöhnlichen Dinge manchmal, immer öfter, mit außergewöhnlicher Liebe. Oder? In einem Benediktinerinnenkloster in Köln halte ich öfter Messe. Da ist jetzt eine Schwester mit 90 Jahren gestorben. Die hat im Schweinestall gearbeitet, im Garten, bei den Gemüsesachen und so, bis sie dann Pflege brauchte. Und sie ist im Ruf der Heiligkeit gestorben. Und mir sagte die Schwester in der Sakristei so nebenbei, ja, mir ist aufgefallen, die Schwestern, die in unserem Haus so wie kleine Heilige verehrt werden, weil sie so tief den Glauben ausgestrahlt haben, das sind fast immer die einfachen Schwestern, die im Haushalt, im Stall oder im Garten gearbeitet haben. Nicht die Oberinnen, nicht die Gelehrten. Auch nochmal, es ist leichter, auf diesem kleinen Weg näher zu Gott zu kommen. Also, Das Tun des Alltags ist unser Weg zu Gott. Ein Zitat von Rana zum Schluss. Die Kleinigkeiten des Alltags machen uns bescheiden und still. Das ist es ja, was wir lernen sollen, was uns erst bereit machen kann, dem eigentlichen Fest des ewigen Lebens entgegenzugehen. Für Karl Rahner beginnt diese Mystik des Alltags also als erstes mit der Aufmerksamkeit auf das, was um uns herum vorgeht. Das, was ich tue, was andere mir sagen und was mir Gott damit mitteilen möchte. Er spricht nicht von mystischen Erfahrungen im Alltag, sondern von der Mystik des Alltags, weil der Alltag als solcher, alles was geschieht oder was auch nicht geschieht, mich mit Gott in Berührung bringen kann. Wie man das einübt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Den Tagesrückblick, wenigstens sich 5 Minuten Zeit nehmen, um Gott zu danken für das, was heute war. Oder auch ganz bewusst einmal Tagebuch zu führen, Exerzitien zu nehmen, um diese Aufmerksamkeit im Kleinen immer wieder einzuüben. Eine Möglichkeit, Mystik im Alltag zu verstehen. Ein zweiter Weg, Madeleine Delbrel, vielleicht nicht so bekannt, sie ist zwar, wenn man so guckt, was am Buchmarkt erscheint, im Kommen, aber sie ist vielleicht noch ein bisschen zu frisch. Sie ist 1904 geboren, im selben Jahr wie Karl Rahner und ganz ohne Glauben aufgewachsen. Ja, zwar getauft, aber das hat gereicht, ihren Eltern zufolge. Und sie kam dann als Jugendliche in Paris so ein bisschen zu den Freidenkern und war dann als Jugendliche Atheistin, sagt sie. Braucht man nicht. Wenn man vernünftig ist heutzutage, kann man nicht mehr an Gott glauben. Sie hat dann studiert, sie hat gläubige Freunde gefunden, unter anderem einen, an den sie ihr Herz verlor, mit dem sie ein Paar eigentlich war und so. Und plötzlich sagt ihr der junge Mann, du, wir müssen uns trennen, ich gehe ins Kloster. Das war für Madeleine irgendwie ein großer Schock, gell? Dass einer ins Kloster ging und dann noch zu der, mit dem sie sich so verbunden fühlte. Und kurz darauf, nach einer ziemlich schwierigen Zeit, hat sie eine persönliche Gotteserfahrung gemacht, die sie nie genauer beschrieben hat, aber sie wusste immer den Tag, an dem das war, im Mai 1925, eine heftige Umkehr, ein Hingerissensein durch Gott, der also in diesem Schmerz, in dieser Unruhe plötzlich aufgeleuchtet ist. Madeleine Delbrel ist nicht ins Kloster gegangen aufgrund dieser Erfahrung, hat auch nicht Theologie studiert, sondern sie hat sich zur Sozialarbeiterin ausbilden lassen und war 30 Jahre in Paris in diesem Beruf tätig. Sie wollte als Christin in der Welt leben, bewusst in den 3 evangelischen Räten, aber in keiner Ordensgemeinschaft. Und wenn man so will, hat sie um sich herum eine Communio in Christo gesammelt, Equipe hat sie das genannt, nur mit Frauen in dem Fall, aber heute leben da auch also Laien und Männer und Paare mit. Also ist eine geistliche Gemeinschaft mit weltlichen Berufen, die aber zusammen beten und sich auch immer wieder zusammen geistlich austauschen. Dafür hat sie auch eine Art Regel geschrieben. Für diese Gemeinschaft. Sie hat für das Zweite Vatikanische Konzil Texte in der Vorbereitung geschrieben, für den Dialog mit dem Unglauben, mit dem Marxismus, ist aber während des Konzils gestorben. Ihre Mystik ist einerseits vom Karmel geprägt, also von einer tiefen, kontemplativen Ausrichtung, die Gottesliebe als stärkste Quelle des eigenen Tuns und auch von Charles de Foucault, der jetzt im Mai in Rom heilig gesprochen wird, und der, wie Sie vielleicht wissen, am Ende seines Lebens, seines bewegten Lebens, unter den Tuaregs gelebt hat in Nordafrika, und zwar Moslems, also nicht Christen, und das auch bewusst getan hat. Er sagt, wo Christus noch nicht bekannt ist, muss er irgendwie bekannt werden, aber nicht indem ich sozusagen ihn vor mir hertrage, sondern indem ich im Verborgenen lebe und Christus in mir, unter diesen Menschen gegenwärtig ist. Und davon hat sich auch Madeleine Delbrel anstecken lassen. Sie hat nämlich in Paris ganz bewusst nicht in einem Pfarrhaus oder einem Kloster gewohnt, sondern in einem Reihenhaus, in einem Viertel mit viel Arbeitern, viel Kommunismus, viel Arbeitslosigkeit und Not und auch viel Distanz zur Kirche. Denn die Kirche, das waren ja die Arbeitgeber, das waren ja die Reichen, das waren ja die Ausbeuter in deren Sichtweise. Ja. Madeleine de Brel hat sich bewusst diesen Stimmungen ausgesetzt, weil sie Gott dort einen Ort sichern wollte, wie sie geschrieben hat. Stellvertretend für die, die nicht glauben können oder glauben wollen, den Glauben wachhalten in der Welt. Das ist ihre Mission gewesen. Sie erkennt, dass der fehlende Glaube der Menschen oft auf dem unglaubwürdigen Verhalten von Christen beruht oder auch auf dem fehlenden Vertrauen, der fehlenden Selbstannahme, dass ich Gott wichtig genug sein könnte, dass er es mit mir aufnimmt, dass er sich mir zeigt. Und diese Menschen kann man von Gott nur überzeugen, nicht indem man ihnen aus der Bibel vorliest gleich oder sie in die Kirche mitschleppt, sondern durch echte Mitmenschlichkeit, Solidarität. Es gibt schöne Fotos, wo Madeleine mit einem kleinen Mädchen am Hinterhof Ball spielt. Das war ihre Kontaktaufnahme. So kommt man ins Gespräch, also indem man die einfachsten Dinge mit den Menschen teilt und dazu gehört eben auch die Realität des Arbeitslebens. Es nicht einfacher haben wollen als sie, sondern ihnen auf dieser Erfahrungsebene begegnen. Ein Text von ihr ist recht bekannt. Es gibt ihn in verschiedenen Ausgaben, unter anderem in einer mit ein paar Zeichnungen, der kleine Mönch. Dahinter verbirgt sich Madeleine mit ihren Erfahrungen, die sie in der alltäglichen Arbeit macht. Nervenaufreibende Ereignisse, Fehler, Versagen, Kampf mit den eigenen Schwächen. Sie macht sich sozusagen Notizen aufgrund dieser Erfahrungen, damit sie es das nächste Mal anders oder besser machen kann. Der Hintergrund ist, Madeleine hat sich in den 50er Jahren, da war sie schon etwas gesundheitlich angeschlagen, in die Gemeinschaft zurückgezogen, also nicht mehr als Sozialarbeiterin draußen gearbeitet und war dann zuständig für den Haushalt. Kochen, waschen, putzen. Und dafür hatte sie eigentlich zwei linke Hände. Und damit ist manches schiefgegangen. Ja, und das war natürlich für sie als eine begabte Frau, als Leiterin dieser Gemeinschaft, schon auch eine Übung. Ein bewusst gewählter Weg, um klein zu bleiben. Sie zählt sich nicht zu den großen Heiligen, sondern zu denen, die im Kleinen heilig werden wollen und dafür täglich an sich arbeiten. Diese kleinen Christen, so schreibt sie, müssen sich immer wieder vergewissern, so wie man auf einem Fahrplan nachschaut, ob sie auf dem rechten Weg sind und Gott trotz ihrer kleinen Schritte mit großem Herzen zu lieben vermögen. Denn Gott ist groß. Und ihn kleinlich zu lieben, heißt ihn überhaupt nicht lieben. Also kleine Schritte, aber mit einem großen Herz. Sie hören schon, an diesen paar Sätzen ist ein anderer Tonfall als bei Rana. Madeleine de Brel ist sehr bildhaft, sehr einfallsreich, fast ein bisschen wie ein großes Kind, das immer wieder aus dem Alltag irgendwelche Vergleiche gewinnt, aber sie eben auf dem Hintergrund einer ganz tiefen Gotteserfahrung zum Leuchten bringt. Der Alltag ist auch für sie nicht banal, sondern immer wieder überraschend, manchmal auch schmerzlich entlarvend, wie sie wirklich über andere denkt oder sich selber überschätzt. Zwei Beispiele aus diesen Büchern, was sie so notiert. Nachdem sie einen ganzen Tag lang im Haushalt gearbeitet hat, schreibt sie, wenn du selber nicht mehr tanzen kannst, weil deine Füße zu müde sind, dann lass wenigstens deine Seele tanzen. Oder als sie von einer Mitschwester gekränkt worden war, schleif deine Kanten ab, dann stößt du dich weniger oft. Der Glaube an Gott, so schreibt Madeleine einmal, ist das Gewusstwie des Lebens. Der Glaube verklärt den Alltag nicht. Das ist manchmal ein Vorwurf, so ein frommes Sahnehäubchen drauf und drunter bleibt alles beim Alten. Das ist noch nicht der Glaube, der wirklich unser Leben erreicht hat, sondern der Glaube gibt uns die Kraft, unser Leben mit den Augen Gottes zu sehen, ihm eine tiefere Bedeutung zu geben. Madeleine sagt, in der Neuzeit, in unserer Zeit, wenden sich viele vom Glauben ab. Sie können nicht mehr so glauben, wie das früher üblich war. Und da hilft es nicht, wenn die Kirche auf dem Glauben beharrt und ihn versucht, genau so weiterzugeben, wie es früher war, sondern wir sollen unsere jeweiligen Lebensumstände immer wieder an den Glauben anpassen. Also eine Sprache suchen oder Tätigkeiten, Formen der Begegnung, in denen Menschen etwas von der Liebe Gottes erfahren können. Und das ist ja auch vielleicht eine Aufgabe der Communio in Christo, durch diese Hospiz nebenan, durch diesen Dienst an den Nächsten etwas von der Liebe Gottes aufleuchten zu lassen. Zwei Zitate noch von Madeleine zum Schluss. Der Glaube ist der zeitliche Einsatz der Liebe Gottes zur Welt und eben durch uns. Und, was mir, wie ich es gehört habe, sich mir sofort eingeprägt hat, ob einer Gott liebt, erkennt man nicht nur, nicht als erstes daran, wie er von Gott spricht, sondern wie er von der Welt spricht. Das ist auch manchmal so eine gewisse Abfälligkeit, Abwertung, ja die wissen es nicht so, glauben es nicht so, nein. Wenn ich voller Liebe von der Welt, von den anderen sprechen kann, dann spreche ich damit zugleich liebevoll von Gott, denn es ist ja seine Welt und seine Menschen, die mir da begegnen. Also hier ist die Mystik wirklich abgestiegen in das alltägliche Tun und letztlich für Madeleine nicht mehr davon zu trennen. Also was sie im Alltag erlebt, konfrontiert sie immer wieder direkt mit Gott. Und der letzte Punkt, da sind wir hier angekommen, Mutter Marie Therese. Ich habe es genannt, die alltägliche Mystik der Liebe. Viele von Ihnen kennen sie viel besser als ich. Ich lerne sie erst langsam kennen und beschränke mich jetzt bei diesen Überlegungen auf ihr letztes Buch. Ich bitte dich, o heilige Kirche, also das grüne Buch, gewissermaßen ihr Vermächtnis auch. Ich fand darin als erstes eine Aussage, die eigentlich auch von Karl Rahner oder Madeleine Del Brel stammen könnte. Zu einer Mutter, die ihr Kind verloren hatte und die nun nichts mehr von Gott wissen wollte, sagte die Mutter, auch wenn sie nicht mehr an Gott erinnert werden wollen, überall wo sie hinschauen, ist Gott in ihrem Alltag präsent. Es ist hier die Rede von der Gegenwart Gottes im Alltag, die auch für den gilt, der sich Gott gegenüber verschließt. Gott wendet sich nicht ab von uns, auch wenn wir uns von ihm abwenden. Und damit ist die Möglichkeit zur Umkehr und zur Rückkehr zu ihm immer gegeben. Was mir insgesamt auffiel, wie sehr Mutter Marie Therese in der Begegnung mit Menschen in einer Lebenskrise oder mit leidenden Menschen Gott erfahren und zur Sprache gebracht hat. Dies erinnert mich ein wenig an die Mystik der Stellvertretung für den Nichtglaubenden, die Madeleine Del Brel als ihre Mission verstanden hat. Auch wenn Gott für den leidenden, ringenden Menschen in diesem Moment nicht erfahrbar ist und ihren Ablehn oder sogar für tot erklärt, so ist Gott doch für den Glaubenden erfahrbar, als der, der diesen Menschen nicht loslässt, der das menschliche Leiden in seinem Sohn gelernt hat und daher von innen her kennt, der für diesen Menschen sein Leben hingegeben hat. Und in diese mystische Spur des Lebens und Leidens Jesu Christi tritt eben Mutter Marie Therese ein, indem sie sich diesen leidenden Menschen aussetzt und sie in Liebe erträgt und begleitet, bis aus ihren erbitterten Fragen an Gott heraus eine Antwort reift, bis sich ihr Klageschrei in ein Gebet verwandelt. Die Mystik des Alltags wäre also nach ihrem Zeugnis eine Weise der alltäglich geübten Liebe, die das Leiden des anderen nicht meidet oder herabspielt, sondern daran teilnimmt und auf diese Weise verändert. Aber Mutter Marie Therese stellt ihre mystische Erfahrungen auch in den Kontext der aktuellen Kirchengeschichte. Das Zweite Vatikanische Konzil ist in ihren Augen die Wende von einem Gesetzesglauben, der eigentlich gar kein Glaube ist, weil ihm das Vertrauen auf die Güte Gottes und die Erfahrung seiner Liebe fehlt und daher auf Gesetz, Pflicht, Kontrolle und Gehorsam setzen muss, zu einem Erfahrungsglauben, der sich aus persönlicher Überzeugung speist und in tätigem Einsatz für die Kirche vollzieht. Oft hängt dieser Erfahrungsglaube, den Mutter Marie Therese als Chance, als Aufgabe der Communio, aber auch der Kirche insgesamt sieht, wiederum aus der Erfahrung des Leidens. Zwei Beispiele. Mutter Marie Therese erzählt von ihrer Begegnung als junge Frau mit einem alten Missionar, der in China 22 Jahre lang im Gefängnis saß und dort Unvorstellbares erlitten hat. Doch das Leiden hat diesen Mann nicht an Gott oder an seiner Berufung zweifeln lassen. Wie viel auf, so schreibt sie, wie gereift und ausgeglichen er blieb und welch starken Glauben seine Worte ausdrückten. Für ihn war es eine Gnade und ein Geschenk, von Gott für würdig befunden zu werden, das Kreuz Christi zu erleben. Oder sie erzählt von einem 16-jährigen Mädchen, das von seinen Eltern ohne Glauben erzogen, in seiner schweren Krankheit zu Christus fand und ihn innig lieben lernte, sodass es mit einem Kreuz in der Hand gestorben ist. Und ich dachte mir, so vom Leiden anderer zu sprechen und so auch das eigene Leiden anzunehmen, ist nur möglich, wenn man ganz fest auf das Gottesbild Jesu vertraut. Auch das hat ja Mutter Marie Therese mit dem Zweiten Vatikanum verbunden, dass diese Kirchenversammlung endlich das Bild von einem befreienden, liebenden, barmherzigen Gott allgemein unter den Christen verbreitet hat und das verzerrte Bild eines harten und strengen Gottes, den man nicht lieben kann, sondern fürchten muss, als eine Erfindung des Menschen entlarvt hat. Aber dieses neue und eigentliche Gottesbild Jesu soll eben nicht nur verkündet werden, indem man am Impulsabend darüber spricht, sondern es soll vor allem gelebt werden, wie die Mutter immer wieder betont. Und damit, meine ich, schließt sich der Kreis, den wir heute Abend miteinander abgeschritten sind. Die Mystik des Alltags bei Karl Rahner und des alltäglichen Tuns bei Madeleine Delbrel mündet ein in die konkrete Mystik der alltäglichen Liebe, eines Glaubens, der zur Tat wird, der gelebt wird in Fleisch und Blut, im Zuhören, im Halten einer Hand, im Weinen und Lachen, im Reden und Schweigen. So stiftet diese Mystik immer wieder Communio, Gemeinschaft untereinander und so auch Gemeinschaft mit Gott. Und dass diese Gedanken eigentlich nicht typisch sind nur für bestimmte Mystiker, wie ich sie jetzt vorgestellt habe, das ist mir wieder bewusst geworden in einem Zitat, das ich als letztes auf mein Blatt geschrieben habe. Kardinal Martini von Mailand, auch ein Jesuit, ein großer Bibelgelehrter, dem auch viele Bücher auf Deutsch erschienen sind, hat am Ende seines Lebens auch so ein bisschen zurückgeschaut, wo war Gott in seinem Leben, wo hat er ihn vermisst, wo hat er ihn jetzt im Alter, auch in der Krankheit, er hatte lange Parkinson, neu entdeckt auch in seinem Leiden, im Wenigerwerden. Und da hat er eben so eine ganz knappe Zusammenfassung dessen gegeben, was ich Ihnen heute Abend eigentlich mitteilen wollte. Es sind immer praktische und einfache Übungen, die die Liebe am Leben halten. Das ist ähnlich wie im Familienleben, wo die Liebe im Laufe einer langen Ehe weniger über großartige Erklärungen lebendig bleibt, als über die liebevolle Gestaltung des Alltags. Ich denke, das gilt nicht nur in der Ehe, sondern für jede Gemeinschaft. Wie das Frühstück abläuft, wie das Haus gestaltet ist, wie viel Zeit und Fantasie füreinander da ist, wie man sich begrüßt und wie man sich verabschiedet. So leben auch die Liebe zu Jesus und die Vertrautheit mit Gott aus einem alltäglichen Tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das kommt jetzt darauf an, wie die Zeit steht. Die Uhr los.
Die steht sehr gut, es ist 7:45 Uhr. haben noch eine halbe Stunde Zeit bis zur Heiligen Messe.
Dann atmen wir mal durch. Genau, und dann, ich habe jetzt keine konkreten Fragen formuliert, aber ich kann ja das mal so ein bisschen anmoderieren. Also zum einen, was ich heute über Mystik des Alltags gesagt habe, hat es ihm entsprochen oder widersprochen, was Sie sich bisher über Mystik vorgestellt haben? Wäre mal ein Übergang. Dann überhaupt diese Mystik des Alltags. Ich habe auch ein paar Erfahrungen erzählt, zum Beispiel Stiftespitzen. Also gibt es bei Ihnen auch so Tätigkeiten, wo Sie zumindest hin und wieder merken, ja, das hat schon einen tiefen Sinn, dass ich dabei bleibe, mich auf das einlasse, weil da vielleicht noch ein bisschen Gott an mir arbeitet oder ich ihm meine Liebe einfach zeigen kann, indem ich jetzt nicht weglaufe oder das schnell durchziehe, sondern einfach dabei bleibe. Und natürlich, was mich persönlich auch sehr interessiert, wie ich Mutter Marie-Therese dargestellt habe, aufgrund des letzten Buches, haben Sie da auch so einen Eindruck oder wie deuten Sie Ihre Erfahrungen? Ich habe besonders diese Mystik des Leidens oder auch ein bisschen des stellvertretenden Daseins für die Menschen, die mit Gott ringen, betont. Gibt es vielleicht da noch andere Beispiele oder Facetten? Also wir haben eigentlich viel Stoff und ich weiß es nicht, wenn sich einer meldet, der wird dann halt von mir aufgerufen und darf was beitragen oder fragen, bitte.
Ja, mir ist ein Satz von Ihnen haften geblieben, der mir sehr nahe gegangen ist.
Momentchen. Da bitte Sie ein Mikro. Bekommen Sie ein Mikro.
Ja. Sie sagen, Glaube für sich alleine, Glaube und Tat. Also für mich das schönste Evangelium Johannes und dann der Prolog vorne. Und da gibt es bei Faust ein Stück, wo wenn der Glaube, ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft, ist es so, da wird er drüber lachen, auf einmal kommt mir Rat, ich schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Und ich finde, Glaube für sich alleine mit Beten in verschlossenen Türen, muss auch sein. Aber wenn man nicht bereit ist, den Glauben zu geben und so zu leben, ich meine, Heilige zum Beispiel, bei uns, ich habe von Dr. Isenberg, der hatte die Kirchenfenster, das Buch, da stehe ich 10 Jahre, ich bin jetzt hierher gezogen, ich habe mir jetzt die letzten 3 Tage Zeit genommen, das in Abschnitten zu lesen. Unser Patron, ich komme aus dem Bistum Paderborn, ist Augustinus, der Kirchenlehrer. Und wir haben natürlich auch einen Augustinus, ja, die Sachen. Und ich denke immer, wenn Menschen, er sagte, einmal, ich muss laut lachen, O Maria. Und das brachte der in Verbindung mit der Mutter Anna und die Mutter von Maria und dieses O Maria, da hat ein Kind gesagt, die Großmutter von Jesus heißt Ria. O Maria, hilf. Ne? Und solche Sätze, so den Glauben in den Alltag tragen, zum Beispiel bei älteren Leuten, auch bei Dementen, wenn man da zum Beispiel gibt es ein Gedicht, achte auf dein Gesicht ist für andere da. Und wenn man da sowas geht, oder auch, ich sag mal, der Geist weht, wo er will, bei Schiller hat man sehr schöne Stücke, wenn man das so in Texte einbaut und man erfährt denn auch von dementen Leuten auf einmal diese Aufmerksamkeit oder auch gerade beim Vater Unser, wie sie denn auf einmal ankommt, dann geht man sowas von zufrieden nach Hause. Und für mich ist, glaube ich, verbringe auch sehr viel Zeit für mich alleine und mache mich schlau, aber das ist für mich auch immer im Alltag.
Ja, also,
Dankeschön.
Gerne,
danke.
Ja, nee, das ist schön. Also darum geht es ja auch, dass man sich das selber ein bisschen persönlich aneignet, gell, und Beispiele findet im eigenen Alltag, wo man das erfährt. Und sag mal, es sind 2 Dinge zu diesen Verbindungen zwischen Glaube und Tun. So Glaube und Werke, das steht ja schon in der Bibel auch, man soll sich bei den Schriftgelehrten nach dem richten, was sie sagen, aber nicht, was sie tun, weil das lag auch bei denen schon ziemlich weit auseinander, dass wir uns das selber eben oft nicht so bewusst machen auch, dass viele Leute als erstes darauf achten, wie leben die Christen. Ja? Wie gehen sie miteinander um, wie reden sie übereinander. Und wir wissen ja, alles, was wir denken, kommt irgendwann mal raus. Also dass man sich selber da immer wieder ein bisschen auch im guten Sinne beobachtet und das mit Christus bespricht, wo es einem schwerfällt und sich dann auch irgendwo von ihm zeigen lässt, wo ich was tun kann. Ne? Das ist nichts, muss nicht immer was Außergewöhnliches sein. Ich versuche das oft am Ende der Predigten dann in meiner Gemeinde im Pastor zu sagen, was könnte man jetzt aus dem machen? Könnte man jetzt wen anrufen vielleicht oder was vorbeibringen oder beim nächsten Gottesdienst mal einen Nachbarn ansprechen oder so, gehst du mal mit, wo man weiß, der geht nicht. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, um den Glauben praktisch werden zu lassen, aber zunächst mal muss ich bereit dazu sein, ne? Aus so einer gewissen Komfortzone rauszuwagen und sagen, es liegt jetzt an mir. Gell? Diesen Schritt muss jetzt ich gehen, aber das tun ja viele. Und das tun auch manche, ohne es bewusst christlich zu meinen. Also Glaube, der zur Tat wird, das ist ja auch bei Jesus eigentlich, wir erkennen das, was er ist, dass er unser Erlöser ist, in dem, was er getan hat, da hängt er. Ne? So. Also das ist für uns schon auch immer die Einladung, selber Wege zu finden, den Glauben umzusetzen und zu leben einfach. Ne? Man muss gar nicht tun sagen, sondern einfach leben.
Ich muss sagen, ich freue mich auch immer, wenn ich Menschen begegne, die das leben. Sie sagen eben die Jesuiten, was mich besonders auch beeindruckt, das ist, den habe ich öfters erlebt im Bekanntenkreis. Und der Pater Menekes, der hat eine ganze Zeit lang in Köln an St. Peter gewirkt und war bei uns im Revier mit der Jugendgruppe und so weiter. Und der kam wunderbar an. Wir hatten den auf der Heide einen Naturgottesdienst, den er geleitet hat. Und jagdlich mit Bläsergruppe und alles. Und was ich denn schön fand, jeder, der sich möchte und berufen fühlt, das war so Ende der 70er, 80er oder Anfang der 80er, so genau weiß ich es nicht mehr, der ist auch zur Kommunion eingeladen. Das fand ich so dieses Verbinden. Ne? Und das hat auch bei manchen auch denn den Eindruck, solche, diesen erlebten Glauben, der hat eine ganz große Wirkung.
Ja, das ist
meine Erfahrung. Ja. So, ich denke, ja, du möchtest auch jemanden anders.
Ja, ich wollte nur noch mal gerade hier mit den Leuten mitteilen auch, das Credo, Bruder Christoph, lautet ja ganz einfach, unsere Werke, gelebte Nächstenliebe. Damit ist meiner Meinung nach sehr viel erklärt und viel gesagt worden. Und genau das wird hier 24 Stunden am Tag gelebt, im Hospiz, aber vor allen Dingen auch in den beiden Häusern der Schwerstkranken. Und darum ist es hier eine Atmosphäre, alleine eine familiäre Atmosphäre, die wirklich also den Glauben auch vor Augen führt, den anderen. Nicht so sehr glauben, aber sie sehen es ja, dass diese Menschen nicht als Patienten behandelt werden, sondern als Mitmenschen, Mitchristen, die lebte Nächstenliebe. Dankeschön.
Ja, das habe ich auch, wie ich heute ankam, gesehen. Da war auch so ein schwer eingewickelter Patient draußen mit einer Betreuerin. Die haben sich ganz intensiv miteinander beschäftigt und die hat dann geguckt, also ein bisschen eine Decke drüber, dass nicht zu kalt ist und so. Da dachte ich auch, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja. Das, also sehen, nicht verstecken irgendwie, sondern man lebt das.
Das ist die erlebte Nächste.
Das ist schon ein Gottesbeweis.
Ja.
So, ja.
Ja, da Sie aufgefordert haben, über persönliche Erfahrungen auch zu kommunizieren, ganz kurz, also ich habe Communio kennengelernt mit dem Satz, Liebe zum Nächsten ist Leben in Gott. Das war der Satz, der mich eigentlich am meisten bis heute umgehauen hat und der genau meiner, sagen wir mal, meiner Identität entsprach. Also ich vermisse oft in der Theologie oder in Glaubensfragen auch die Psychologie, also ne, die Sozialisation, meine Psyche, wie bin ich groß geworden, was habe ich geschenkt bekommen und welche Mankos oder Defizite beeinflussen mich so sehr im Leben, dass ich auch heute noch vielleicht bestimmte Muster entwickelt habe. So, und also das entsprach meiner Identität, ja, also ne, aus deinem Glauben heraus Liebe zum Nächsten. Und ich arbeite auch in einem sozialen Beruf, also von daher passt das alles ganz gut. Und Kommunio weiß Bescheid, also ich bin seit fünf Monaten durch eine Operation an der Achillessehne komplett aus dem Gleichgewicht gebracht, will ich jetzt nicht sagen. Nein, so war es eben nicht, sondern es hat meine Identität, was für andere zu tun, immer da zu sein, zu fahren, was zu machen, völlig in Frage gestellt. Und ich war ein Stück weit auch zurückgeschmissen. Und da sind mir nochmal die Glaubenszeichen von Romano Guardini aus meinem Regal sozusagen beim Putzen entgegengesprungen. Das war kein Zufall. Wo mir dann klar war, es muss auch noch was anderes geben als nur tun. Also mein Glaube kann sich nicht in einer Aktivität für andere beschränken, sondern es geht ja auch um mich als sozusagen Quelle dieses Glaubens. Und dazu hatte ich jetzt entscheidend die Möglichkeit, da nochmal genau hinzugucken, wo ich auch gedacht habe, ja, sitzen, stehen, sofern ich das konnte, liegen, sind alles Zustände, die auch meinen Emotionen entsprechen und die ich dann eben entsprechend umsetzen konnte. Je umso mehr die Freude, die ich jetzt habe, wo ich schon auf zwei Beinen stehe. Aber also das war einfach so eine alltägliche Erfahrung, die ganz tief bei mir jetzt auch verwurzelt war, wo ich gedacht habe, es ist meine Lebenshaltung, auch hinter allem steckt ein Sinn. Ja, und das war jetzt genau das, was ich damit kann. Was Sie eben auch ganz klar bei den drei Probanden hier vorgestellt haben.
Ja, genau. Ja. Geht ein bisschen Richtung von Rana eben, ja. Diese alltäglichen Dinge, bei Guardini heilige Zeichen, aber genau. Es geht auch um diese Körperhaltungen und tägliche Verrichtungen, die, wenn ich sie mal mir bewusst mache, mich auch irgendwo stärken und tragen können.
Glaub von der Jesus möchte etwas, ja?
Und da gibt es noch
ein. Ich komme dir entgegen.
Professor Stanislaw Rubanski, der in Warschau Universität in Polen die Fakultät für die Mystik gegründet hat und auch zwei Promotionen über Mutter Maria Therese begleitet hat, hat gesagt, die Mystik von Mutter Maria Therese ist eine Leidensmystik. Wenn Sie etwas über diesen Begriff, was ist Leidensmystik und was ist Alltagsmystik, ist das das Gleiche oder wenn Sie etwas darauf mehr erläutern können, wäre ich sehr dankbar.
Also da kommt es natürlich auch ein bisschen auf die persönliche Färbung an, die man dem gibt. Es gibt sicher Überschneidungen. Also das Leiden ist ja auch ein weiter Begriff. Man denkt dann vielleicht gleich an körperliche Leiden, aber wir wissen, dass viele seelisch leiden. Und dann gibt es natürlich auch eben Durchspannungen in Beziehungen, durch Sorgen um die Zukunft. Ja, eben durch Dinge, die ich nicht aufgearbeitet habe, Ängste, die immer mal wieder kommen und so, also das ist ein weiter Bereich. Und insofern die Dinge mit unserem Alltag zu tun haben, ist natürlich auch dieses Leiden, kleinen und größeren, ein Teil unseres Alltags und kann auch so bestanden werden. Weil es gibt eine eigene Richtung in der Mystik, Forschung, Passionsmystik, Leidensmystik, die eben dann sehr stark mit der Kreuzestheologie zusammengeht. Das ist dann mal im ersten Jahrtausend, als die Christenheit noch nicht getrennt war, ist das selbstverständlicher Teil. Verschiedene Ordensgemeinschaften haben da einen Schwerpunkt gesetzt. Franz von Assisi wissen wir, also dass er den Gekreuzigten sehr verehrt hat. Und Luther hat dann einen Schwerpunkt gesetzt, auch in der Kreuzestheologie. Dadurch ist sie den Katholiken ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber in der Volksfrömmigkeit ist eigentlich immer da gewesen, die Vereinigung mit dem leidenden Christus, sei es in meinem persönlichen Leiden und Nöten, ihm nahe zu sein, zu erfahren, dass Gott wirklich Mensch, leidender Mensch geworden ist, also diese innere Verbindung mit Christus noch einmal zu vertiefen oder halt auch diesen Gedanke bei Mutter Marie Therese, die ja selber auch eine leidende Frau war, die aber eben auch das Leiden anderer Menschen sehr sensibel wahrgenommen hat und oft auch gesagt, dass das tiefere Leiden ist eigentlich das Leiden an Gott oder das Getrenntsein von Gott. Ja? Also solange ich an Gott glauben kann, finde ich einen Weg durch das Leiden hindurch. Die stellvertretende Leiden ist auch etwas, was bei vielen Mystikern vorkommt. Wir wissen es von Therese von Lisieux, die 18 Monate lang mit starken Glaubenszweifeln gelebt hat, also die Phase bis zu ihrem Tod, auch körperlich leiden und der Tuberkulose, also war auch so eine Mischung aus körperlichen und seelischen Leiden, was sie aber auch ganz bewusst als Teilnahme am Unglauben ihrer Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, gesehen hat. Und wir wissen es auch von Mutter Teresa, durch die veröffentlichten Tagebücher, Komm, sei mein Licht, ja, durch ihre Briefe an ihren geistlichen Begleiter, dass diese Frau, die eine also scheinbar unerschöpfliche Aktivität entfaltet hat, die also eine Beterin war und mit ihren wunderbaren Medaillen also unzählige Wunder gewirkt hat und Bekehrungen, dass die innerlich sich oft ganz von Gott verlassen gefühlt hat. Ja? Also es kam manchmal bei Mystikern, kommt es mir so vor, diese große Gnade, damit die dem nicht zu Kopf steigt, hat dann sozusagen als Gegengewicht auch eine große Angefochtenheit, Dunkelheit, Prüfung und so muss er sich, obwohl er so viel oder obwohl er sich so sehr mit Gott verbunden weiß, muss er sich immer wieder zu Gott flüchten und ihm anvertrauen, weil er sich zugleich so haltlos fühlt. Ja? Also es sind schon Zeugnisse, wo man ein bisschen braucht, um den Zusammenhang zu verstehen. Also insofern würde ich sagen, Mystik des Alltags, Leidensmystik, es gibt Überschneidungen, ich würde aber in der Leidensmystik fast ein bisschen so eine eigene Richtung auch sehen und eben die letzte Aufgabe ist eben nicht nur das eigene Leid zu bewältigen, sondern auch einfach sich Gott hinzuhalten, ja, und das Leid der Welt auch irgendwo mitzutragen, das ja unendlich groß ist und wir letztlich da auch St. Jesus bei der Erlösung unterstützen können. Jetzt haben wir da hinten zwei Wortmeldungen. Einmal der Herr, der hat sich schon länger gemeldet, und dann nochmal Schwester Lieb.
Okay, okay.
Also erst einmal herzlichen Dank für Ihren geistreichen und bewegenden und lebendigen Vortrag. Ich wollte nur, also hat bei mir auch so ein paar Gedanken nochmal wach werden lassen, die würde ich ganz gerne auch dann so mit Ihnen gemeinsam teilen. Und zwar, wie sind wir denn als Kirche anziehend oder wie können wir eben auch Kirche als lebendige Kirche leben und weiter wachsen? Also zum Beispiel auch, wie verstehen wir Missionierung? Und Kirche, das sind wir ja alle, ja, die Gemeinschaft aller Getauften, und das fand ich so bemerkenswert und so wichtig im Zweiten Vatikanum, das eben auch so klar zu machen. Kirche sind wir alle und wir sind alle zur Heiligkeit berufen. Also der Begriff der Heiligkeit ist so etwas, im Rheinland sagt man, das ist aber eine komische Hille hier. Ja? Das ist eben genau das nicht, sondern das sind die Menschen, die eben für andere Menschen zum Heil geworden sind und Gottes Liebe weitergeben. Also sagen wir mal, man hat sicherlich irgendwo, ist das ja ein Weg des Wachsens und Reifens, dass eben auch Glaube, dass wir den leben, dass wir Liebe sind, ja? dass wir das in der Liebe mitgeben und mitteilen. Und von der christlichen Urgemeinde sagte man ja, seht, wie sie sich lieben. Und ich finde, das tut heute so Not, dass wir als Kirche, als Gemeinschaft der Gläubigen und Getauften, anziehend sind. Und dass wir so auch wieder wachsen können. Und ich muss sagen, da hat mir Ihr Vortrag heute nochmal so ein paar Gedanken nochmal wiederbelebt. Und dafür danke ich ganz sehr. Ich persönlich hatte, das will ich auch gerne noch sagen, eine Gotteserfahrung als junger Mann. Da war ich in Tese, da gibt es ja diese Kommunität, wo auch so das ökumenische Leben gelebt wird. Und da habe ich in einer Nacht in der Kirche beim Gebet wirklich Rotz und Wasser geheult. Und zugleich habe ich gespürt, Gott ist da. Und er war wirklich da und trägt, und jeder, der es wissen will, dann kann ich das nur sagen, er ist da. Das ist unerschütterlich und das ist einfach ein großes Geschenk und ja, das sage ich wirklich in meinem Leben Danke für. Danke.
Ja, ich wollte dadurch, dass wir ja schon so lange hier sind und die Mutter 12 Jahre in der Kommunität erleben durften, zumindest von meiner Seite, die anderen teilweise länger, also von 1982 bis 1994, bis zu ihrem Tod, und sehr, sehr viel natürlich der Generalsuper uns vermittelt hat, der sie als Beichtvater über 20 Jahre begleitet hat und auch immer an ihrer Seite war. Bei der Mutter war, das haben auch ihre Eltern und ihre Geschwister bezeugt, dass der liebe Gott sie eigentlich von Kindheit an in jeder Fastenzeit besonders an seinem Leiden, an seiner Passion hat Anteil nehmen lassen. Und besonders in der Karwoche wurde das ganz konzentriert, diese Erfahrung des Leidens Christi. Das hat man nach außen hin wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Sie hat sich da nichts anmerken lassen. Aber diese inneren Erfahrungen, die wurden bei ihr tiefer und tiefer und tiefer, eigentlich bis zu ihrem Tod. Und Generalsuper hat uns auch immer vermittelt, was er gelesen hat damals in der Theorie, bei Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, das hat er bei der Mutter teilweise, natürlich nicht von Geburt an, aber als sie hat in den Niederlanden, die Mystiker sprechen ja von der Nacht der Sinne und des Geistes. Und diese Jahre in den Niederlanden, in ihrer Heimat, diese 21 Jahre, hat sie also diese erste Nacht erlebt. Und dann kam sie nach Deutschland, einem inneren Ruf folgend, und dann diese 9 Jahre von 65 bis 74 war dann die Nacht des Geistes. Und in dieser Phase hat der Generalsuper sie kennengelernt, in dieser Dunkelheit, in dieser Finsternis. Ja, es, die Eucharistie, die sie mit 12 Jahren so lebendig erlebt hatte, und das Priestertum, diese tiefe Schau, war auf einmal nichts mehr. Dunkelheit. Gar nichts mehr, aber sie hat im nackten Glauben, wie der Generalsuper immer sagte, daran festgehalten, und bis es dann 1974 im Oktober, er und ihr Priesterbruder waren in Exerzitien und sie hat sie angerufen, kommt doch bitte, und die haben dann miterlebt, sie waren Zeugen, wie diese Nacht beendet war und wie Gott ihre Seele tatsächlich in die Vereinigung mit ihm geholt hat. Und Generalsuper konnte immer bezeugen, sehr lebendig, dass in diesen 20 Jahren von 74 bis 94 nur noch Licht, Ruhe, Friede in ihrer Seele anwesend waren, obwohl sie immer mehr gelitten hat. Aber nach außen hin, wie gesagt, das hätte keiner gemerkt. Und es war kein Stillstand in ihrer Seele. Die Entfaltung zu Gott hin, immer näher, immer näher, immer tiefer, die hat bis ihr zu ihrem Tod stattgefunden. Und nach außen hin war sie so bodenständig und so mit beiden Füßen, wer sie erlebt hat, also nicht nur in spirituellen Dingen, sondern auch in ganz normalen, wie sie sagen, im Alltag, in praktischen Dingen, in Planungen, in... ja, im Kochen, wenn sie für die Kommunität gekocht hat oder einkaufen gegangen ist, um der Kommunität eine Freude zu machen. So ganz kleine Dinge, die, in der sie uns im Alltag ihre Liebe, ihre Freude und die Gottesliebe, die in ihr war, weitergegeben hat. Und Father Jason sprach von dem Professor Urbanski und von der Leidensmystik. Und der Professor Urbanski hat aber auch von der Erfahrungsmystik und Sendungsmystik bei ihr gesprochen. Das wäre jetzt noch mal ein eigenes Thema sicherlich. Aber ich möchte mich an diesem Punkt, ich denke im Namen aller sowieso, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, wie Sie nach einer kurzen Phase der Beschäftigung mit Mutter Marie-Therese und mit Ihrem letzten Buch, wie authentisch sie die Mutter wiedergegeben haben und dargestellt haben. Also es war wirklich großartig. Vielen Dank, Professor Schröder.
Wie sieht es mit der Zeit aus? Das sollte ja auch anregen und Sie können ja gerne mal wieder darauf zurückkommen. Dann schicke ich mich zurück.